Ja, vielen herzlichen Dank für die lieben, netten, einleitenden Worte. Wir treffen einander immer wieder, wir haben immer wieder gemeinsam Diskussionen, die sehr spannend sind und meistens eben im Bereich natürlich auch Selbstbestimmung, Autonomie, was bedeutet das? Und ich bin heute gebeten worden zum Thema Rechtssicherheit, Rechtsunsicherheit. Mein Ziel wäre am Ende dieses Vortrages für Sie die Rechtssicherheit natürlich. Ja, es werden immer mehr Juristinnen in dem Bereich, das freut natürlich viele Juristinnen, es gibt zunehmend Tätigkeitsfelder in dem Bereich, wie ich angefangen habe, war das noch nicht so, wo alle gemeint haben, mach doch lieber Bienenzüchterrecht, da hast du ähnliche Erfolgschancen, aber auch das ist mittlerweile sehr relevant geworden durch das Bienensterben. Das heißt, man sieht, man soll das machen, was einem Freude macht, was einem wichtig ist. Ja, es gibt ganz klar eine Verrechtlichung, also da braucht man gar nicht drüber diskutieren, es kommen enorm viele Gesetze und ich bin auch gebeten worden, speziell einen speziellen Aspekt herauszugreifen, sei es jetzt freiheitsbeschränkende Maßnahmen durch Medikamente, anhand dessen wir uns das dann noch anschauen werden. Was bedeutet überhaupt Patientinnensicherheit, Mitarbeiterinnensicherheit, vielleicht vorab, es gibt nur Patientinnensicherheit, wenn die Mitarbeiterinnen auch sicher sind. Und die Mitarbeiterinnen sind nur dann sicher, wenn sie auch eine Rechtssicherheit haben, wenn sie nicht Angst haben vor Klagen. Und meine Bitte ist auch, vergessen Sie das Recht ganz schnell wieder. Ich sage immer auch den Studierenden, wenn man jetzt primär gut arbeiten möchte, braucht man sich vom Recht nicht fürchten. Ich würde mich fürchten, wenn Sie vorsätzlich Patientinnen und Bewohnerinnen schädigen wollen, aber davon gehe ich jetzt nicht aus, sonst wären Sie auch nicht hier. Ansonsten ist es halt leider ein bisschen auch der Zug der Zeit. In Deutschland werden mehr Juristen und Juristinnen geklagt als Ärzte und Ärztinnen und Gesundheitsberufe. Also das ist der Trend der Zeit. Viele Leute haben Rechtsschutzversicherung. Ich erlebe oft Fälle, alles läuft gut, alles ist schön. Der Patient ist sogar im Idealfall gehalten. Er sagt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, versuchen wir mal irgendwas, was wir schon finden bei der Aufklärung, das nicht funktioniert hat. Und wahrscheinlich wird er auch irgendwas finden. Also ich sage den jungen Studierenden, schauen Sie mich immer groß an, ich werde es damit rechnen, wird es 4, 5 Mal in eurem Leben mit Juristinnen zu tun haben. Ist nicht angenehm, ich finde es auch nicht angenehm, wenn ich im Spital bin, im Krankenhaus und operiert werde, bin ich auch nervös. Ja. Also ich glaube, wir haben gegenseitig nicht gerne wirklich so unmittelbar miteinander zu tun, aber so, wenn mich jetzt die juristischen Fälle vor Gericht mehr interessieren, interessiert es natürlich weniger als betroffen und umgekehrt genauso. Und wichtig ist, glaube ich, dass man emotional nicht so sehr hineinkippt in solche Fälle, dass denjenigen den Expertinnen übergibt, den Anwälten übergibt und vor allem sich nicht persönlich kränkt. Ja, das ist halt eine rechtliche Möglichkeit, die es gibt und das nutzen halt viele Leute und oft zu Unrecht, in den meisten Fällen wird es dann eh eingestellt, ich verstehe, dass es unangenehm ist. Was ist jetzt Patientinnensicherheit? Das definiert die Abwesenheit unerwünschter Ereignisse. Was bedeutet denn überhaupt Sicherheit? Ich habe nachgeschaut, Zustand des Sicherseins, Geschütztsein vor Gefahr oder Schaden, höchstmögliches Freisein von Gefährdungen. Ja, wie schaut es denn generell aus mit Autonomie und Freiheit? Ja? Autonomie bedeutet Freiheit und wir werden sehen, der Gesetzgeber lässt uns weitreichende Freiheit. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns selber zu schädigen oder riskante Dinge zu tun. Ich bringe immer wieder gern den Fall vom Felix Baumgartner, der aus dem All gesprungen ist. Ob das vernünftig war, weiß ich nicht. Ja? Würden wir sowas umsetzen auf eine Patientin vielleicht in einem Pflegewohnheim, würden wir schon eher diskutieren, ist die überhaupt entscheidungsfähig oder nicht. Ja? Also wir haben schon genaue Vorstellungen, wann darf ich mich wie gefährden oder schädigen oder Leute, die die Streif runterfahren oder ich, die gerne reite, das ist auch höchst gefährlich natürlich, aber Gott sei Dank hat das bei mir auch noch niemand in Frage gestellt. Ich habe mir dann noch angeschaut, Unfälle ist das 5. häufigste Todesursache in der EU und es sind vor allem die Jungen, es sind die jungen Erwachsenen, die vor allem durch solche Sportunfälle hier leider zu Schaden oder zu Tode kommen. Das heißt, wir sehen ganz klar, das Leben ist gefährlich. Und der Gesetzgeber sagt auch, das darfst du auch, das ist ein gutes Recht. Die Frage ist aber, inwieweit ist die Freiheit dann vielleicht doch beschränkt oder inwieweit braucht es dann doch vielleicht eine Fürsorge, weil die Person nicht mehr selber entscheiden kann und sich gefährdet, weil sie hier vielleicht nicht mehr autonom entscheidet. Ganz wichtig, das Recht auf persönliche Freiheit ist ein ganz hohes Gut in unserer Rechtsordnung. Auch die Autonomie ist ein ganz, ganz hohes Gut der Rechtsordnung. Wir sehen das ja auch. Jeder Patient kann ja jede lebensrettende Maßnahme hier auch ablehnen, bis hin, dass es seinen Tod bedeutet. Und wir sehen jetzt auch das Sterbeverfügungsgesetz, das noch einen Schritt sogar weitergeht. Was wir uns aber dann doch anschauen müssen, ist die Frage, wie viel Freiheit ist denn möglich, wie viel Fürsorge ist erforderlich und wenn eben auch eine Fürsorge erforderlich ist, im Sinne, vielleicht brauche ich auch Zwang, um gewisse Ziele durchzusetzen. Wie gesagt, wir haben, das ist eine Frage der Selbstgefährdung, die wir in allen Lebensbereichen hier haben, und grundsätzlich ist die Autonomie das höchste Gut in der Rechtsordnung. Und wir haben nur ganz, ganz wenige Fälle, wo das Gesetz sagt, ich darf auf freiheitsbeschränkende Maßnahmen einsetzen. Wir haben hier Freiheitsentziehung, wenn Sie jemanden gegen einen Willen irgendwo hinführen. Also wir hatten mal einen Fall, wo eine Person auf der Autobahn schwer betrunken war auf der Raststätte, und dann hat eine Person sie mitgenommen, damit sie nicht auf die Autobahn läuft. Die hat dann geklagt auf Freiheitsentziehung. Da hat man aber gesagt, die war so schwer betrunken und wäre zu Schaden gekommen, da war die Freiheitsentziehung gerechtfertigt. Ja. Wir haben auch die eigenmächtige Heilbehandlung, wir haben die Nötigungen, also sehr viele strafrechtliche Delikte auch, die zeigen, die Zwangsausübung ist grundsätzlich nicht zulässig, aber es gibt Möglichkeiten, die müssen rechtlich geregelt sein. Wo kennen wir es? Wir kennen das Heimaufenthaltsgesetz, mit dem Sie wahrscheinlich tagtäglich zu tun haben in manchen Institutionen, gilt ja auch in Krankenanstalten, nicht nur in Heimen. Der Titel ist jetzt vielleicht nicht ganz so geglückt. Wir haben das Unterbringungsrecht, das kennen wir schon viel länger, die in dem Bereich arbeiten, die sind schon quasi sehr rechtssicher in diesem Bereich, weil es gibt es schon sehr lang. Wir haben Suchtmittelgesetz, Seuchenrecht, wir haben vertragliche Schutzpflichten. Wenn ein Patient bei Ihnen ist, dann soll er am Gang nicht ausrutschen oder die Angehörigen auch nicht. Das sind so die generellen Schutzpflichten aus dem Behandlungsvertrag. Wir haben auch allgemeine Rechtfertigungsgründe, wie ich gerade gesagt habe, dass wenn ich jetzt hier beim Fenster rausspringen wollen würde, dass jemand vielleicht von Ihnen mich doch festhält, in der Annahme, dass ich das nicht ganz jetzt autonom getroffen habe, die Entscheidung. Und dann gibt es eben rechtfertigen Notstand, dass Sie mich dann in meiner Freiheit hier beschränken, nicht rauszuspringen aus dem Fenster, was mir wahrscheinlich eh nicht gelingen wird. Aber es gibt natürlich auch die Einwilligung. Ich kann vor einer Operation auch sagen, bitte fixiere mich nach der Operation, damit ich mir die Infusion nicht rausreiße. Ganz weitreichende, auch zwangsrechtliche Befugnisse im Familienrecht natürlich, bis hin, dass ich ein Babyfon verwende, Überwachung, dass ich die Wohnungstür von innen zusperre. Also all das habe ich, und das schwindet natürlich, umso älter und entscheidungsfähiger dann die Jugendlichen sind. Also das ist so im Überblick die allgemeinen Rechtfertigungsgründe. Was auch ganz wichtig ist, grundsätzlich sind auch Sie nicht verpflichtet, Patienten und Klientinnen zu behandeln. Wir haben auch da die Autonomie, also wir haben die Autonomie auf beiden Seiten, und die wird gleich stark geschützt von der Rechtsordnung. Nur in bestimmten Fällen, also vor allem im niedergelassenen Bereich bei erster ärztlicher Hilfe und in der Krankenanstalt, im niedergelassenen Bereich, Entschuldigung, bei Lebensgefahr und in der Krankenanstalt bei ersten ärztlichen Hilfe. Also Sie dürfen niemanden wegschicken aus der Krankenanstalt, der eine erste ärztliche Hilfe braucht. Das ist oft schwierig zu erkennen, und dann gibt es halt manchmal Fälle, da schickt man einen Patienten weg und dann ums Eck hat er leider einen Herzinfarkt und jeder sagt, wie konntet ihr das übersehen, aber auch Fehler passieren oder es war halt vielleicht wirklich nicht erkennbar. Das heißt, auch Sie wären grundsätzlich nicht verpflichtet, hier einen Behandlungsvertrag abzuschließen, außer auch in den Bereichen, die wir uns schon vorher angeschaut haben. Hier eben auch nochmal aufgezählt eben die Zwangsbefugnisse, die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, Notwehr und Einwilligung. Wie schaut es jetzt generell aus? Wann darf ich denn die Freiheit beschränken? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Voraussetzungen vorliegen? Da ist es oft schwierig, vor allem zum Beispiel auch bei Personen mit Durchgangssyndrom, in welchem Rechtsbereich befinde ich mich? Also wir haben einerseits die situative Einschränkung, das wäre, wenn ich jetzt plötzlich herausspringen wollte oder im Krankenhaus jemand ein Messer zückt, jemanden verletzen möchte, dass natürlich jemand hingreifen darf und den festhält und in seiner Freiheit entzieht. Und dann haben wir sozusagen die nicht dazu kurzfristigen oder akuten Gefährdungen, und da gibt es entweder das Heimaufenthaltsgesetz oder das Unterbringungsrecht, wobei der Anwendungsbereich von beiden sich ausschließt. Also entweder bin ich in einer psychiatrischen Abteilung, dort gilt das UBG, das Unterbringungsrecht, und nur für psychisch Kranke, die massiv selbst- oder fremdgefährdend sind, kein gelinderes Mittel. Und dann habe ich das Heimaufenthaltsgesetz, das psychische Gesundheit plus geistige Behinderung. Und dann wiederum massivste Selbst- und Fremdgefährdung, kein alternatives Mittel. Es gibt ein strenges Verfahren dahinter. Im Unterbringungsrecht automatisch wird jede Beschränkung hier oder Verbringung gerichtlich überprüft. Im Heimaufenthaltsgesetz nur, stichprobenartig. Wir hatten Krankenanstalten und Heime, wie das Gesetz neu gekommen ist, wir melden gar keine Freiheitsbeschränkungen, dann kommt doch niemand zu uns, kein Bewohnervertreter. Da war aber natürlich klar, wenn eine Institution gar keine meldet, das kann nicht stimmen, ja, weil es ist in gewisser Weise einfach in manchen Bereichen hier erforderlich. Hier so der Überblick, eben was braucht es, wir haben die formellen Kriterien, die materiellen, aber es ist immer die allerletzte Möglichkeit, jemanden in der Freiheit zu beschränken. Also ich gehe auch mit den Studierenden oft in die Psychiatrie, aber auch in Heime, um ihnen zu zeigen, ich zeige ihnen auch mal eine 5-Punkt-Fixierung, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon ausprobiert hat, ich finde es grauenhaft, ja. Netzbetten sind ja verboten, mir wäre persönlich lieber ein Netzbett im Bedarfsfall, aber das ist wieder eine persönliche Ansicht. Aber das muss man schon mal erlebt haben, wenn man hier so beschränkt wird. Und vor allem gerade bei der 5-Punkt-Fixierung denke ich mir oft, natürlich schaut es netter aus, wenn man dort vorbeigeht und man hat die Bettdecke bis hierher. Aber man muss einmal wissen, was bedeutet das für diese Personen überhaupt. Es gibt deswegen auch genaues Prozedere, wie hat das abzulaufen, was muss man prüfen, gibt es gelindere und alternative Mittel. Wir haben hier ganz verschiedene, wir haben die physischen Mittel, körperliche, mechanische, das kennen Sie alles, wir haben aber auch psychische Gewalt, Androhungen, sagen, du kriegst kein Essen, wenn du das nicht machst, dann kriegst du kein Essen, auch das ist eine Freiheitsbeschränkung. Ja. Wir haben eine medikamentöse Freiheitsbeschränkung, das ist momentan das Riesenthema, glaube ich, und ich sehe oft, dass es Konflikte vor Ort gibt. Es gibt die Bewohnervertreterin, eine eigene Berufsgruppe, die hier geschaffen wurde, um punktuell diese Freiheitsbeschränkungen zu überprüfen. Ich höre dann oft von Angehörigen der Gesundheitsberufe, jetzt werden wir angezeigt und wir werden kontrolliert und das darf man nicht zu negativ sehen, sondern Sie müssen es einfach vom Hintergrund sehen, warum gibt es das Gesetz. Ja? Es gab Personen, die waren 24 Stunden fixiert, ja? Einfach weil es die Möglichkeiten nicht gab oder das Know-how nicht gab oder es gibt auch schlechte Menschen, ja? Muss man halt auch sagen. Und dazu ist das Recht da und die Bewohnervertreter das punktuell anzuschauen. Jetzt ist das Gesetz natürlich relativ neu, das heißt, wir haben noch nicht so viele Erfahrungen wie im Unterbringungsrecht und deswegen kommen die halt oft zu einer gerichtlichen Überprüfung, um letztendlich Rechtssicherheit zu schaffen. Wir haben immer, wenn neue Gesetze sind, einen großen sozusagen Anwendungsbereich von Unsicherheiten, fällt das drunter, fällt das nicht drunter und umso mehr Entscheidungen wir haben, umso mehr Klarheit haben wir nur für den Einzelnen von Ihnen, der jetzt in einer Überprüfung drinnen ist, dorthin gehen muss, stundenlang vor Gericht und diskutieren und dokumentieren und wäre vielleicht doch irgendwas anders besser gewesen und Sie aber der Ansicht sind, na, ich bin der Experte, ich weiß es besser, ist es natürlich mühsam. Was auch ein Irrtum war, dass man oft geglaubt hat, die Bewohnervertreter sagen, ob es rechtmäßig ist oder nicht. Sie sind der Experte, die Expertin, Sie kennen den Bewohner besser, Sie entscheiden, welche Freiheitsbeschränkung ist die, die vielleicht am effektivsten und am schonendsten ist für den Patienten. Also glaube ich, auch da ist ganz wichtig, was wir vorgehört haben, Autonomie ist ja auch ein Miteinander, ein Kommunizieren in einem System mit mehreren Menschen, auch da bei dem Heimaufenthaltsgesetz, es dient dem Schutz der Bewohner und der Bewohnerinnen der Freiheiten. Das ist eines unserer höchsten Güter und so muss man das sehen und auch nicht als persönlichen Angriff, wenn die jetzt hier kommen und das näher kontrollieren. Was setzt denn das überhaupt voraus, dass ich jemanden auch beschränken kann? Ja? Eben, dass er auch nicht entscheidungsfähig ist. Wer beurteilt diese Entscheidungsfähigkeit? Das machen Sie jeden Tag mehrfach und die Mediziner, Medizinerinnen im niedergelassenen Bereich 100-fach. Also ich muss einfach schauen, inwieweit erfasst er die Tragweite seiner Entscheidung. Und das heißt jetzt nicht, dass er weiß, wie viel kostet ein Liter Milch, 250 Gramm Butter oder ob er einen Kreditvertrag abschließen kann oder welcher Tag heute ist. Es ist ja vollkommen egal, welcher Tag es ist. Und wenn ich im Pflegeheim bin, weiß ich wahrscheinlich oft auch nicht mehr, welcher Tag es ist oder ob es jetzt Vormittag oder Nachmittag ist. Das ist auch egal. Wichtig ist, weiß die Person, was sie mit dieser Entscheidung, was das für sie bedeutet oder nicht. Und die sind oft viel mehr entscheidungsfähig, als man denkt. Ja. Und da Mut zu ihrer Entscheidung. Sie kennen die Leute besser. Mut zu dem, was sie tun und nicht im Hintergrund wieder denken, was ist, wenn ein Angehöriger kommt und wenn er mich anklagt und wenn was ist. Nein, sie sind für den Patienten, die Patientin da, die selber entscheiden kann und das auch möchte. Und dann sollte die man hier bestmöglich unterstützen, auch wenn es Angehörige gibt, und das ist ja oft das Hauptproblem oder warum oft rechtlich was ausgelöst wird, die Angehörigen, die nicht loslassen können, die irgendwelche alten Schuldgefühle haben, das wissen Sie eh alle besser als ich als Juristin, das ist das große Thema, aber im Mittelpunkt der Bewohner und die Bewohnerin. Ja, freiheitsbeschränkende Maßnahmen, vor allem durch Medikamente, haben massiv zugenommen. Ist die Frage, haben sie massiv zugenommen, weil man mehr drauf schaut als Bewohnervertreterinnen? Ich glaube, das ist schon noch ein Grund. Und es auch derzeit Unklarheit gibt, weil grundsätzlich darf ich ja Medikamente nur geben, wenn es medizinisch indiziert ist. Und nicht primär deswegen, um jemanden in seiner Freiheit zu beschränken. Also nur weil diese Person lästig ist und den Nachbarn belästigt und herumwandelt, ist das kein Grund, um ein Medikament zu geben. Und wenn man so die Geschichten liest und die Fälle liest, was hier überprüft wird, dann würden Sie es verstehen. Ich glaube, man hat immer reflexartig, wenn man sowas liest, ja, die unterstellen mir auch, ich gebe zu Unrecht freiheitsbeschränkende Medikamente. Aber hier, glaube ich, es gibt sehr, sehr viel Judikatur, es wird sehr viel geklärt, was fällt drunter, was nicht, gibt es alternative Mittel. Oft wird natürlich auch das Personal im Stich gelassen. Das ist, finde ich, das ist oft auch ein bisschen ein Irrtum, weil die Leute oft sagen, naja, dann sind wir quasi, ist gesagt worden, diese freiheitsbeschränkende Maßnahme ist unzulässig, wir könnten eine Sitzwache machen. Das können wir aber nicht machen, weil wir zu wenig Personal haben. Darauf darf das Gericht natürlich keine Rücksicht nehmen, weil das Gericht müsste immer sagen, wie wäre die beste Situation, vor allem sehen Sie es als positiv, das Gericht zeigt auf, man könnte was anderes tun und Sie haben die Ressourcen nicht dazu und können das dafür nützen. Das heißt, das Gericht muss natürlich den besten Standard hier dann angeben. Was es zunehmend eben gibt, ist viele Handlungsempfehlungen, wie kann ich Stürze vermeiden, wie gehe ich auch zum Beispiel um mit auffordernden Verhalten von Pflegebedürftigen, eben auch mit dem Blick auf Einsatz von Medikamenten. Das ist zum Beispiel von der Stiftung Patientensicherheit, das ist unsere Schwestergesellschaft in der Schweiz. Sozusagen abschließend noch zwei Punkte, wozu habe ich denn überhaupt das Recht? Das ist nicht dazu da, um Sie zu ärgern. Wie du schon gesagt hast, es hat eine wichtige Schutzfunktion, es soll Konflikte regeln, es soll vor allem einen Interessensausgleich schaffen. Ich finde, das sieht man immer so schön im Nachbarschaftsrecht. Warum gibt es seit Jahrhunderten ein Recht, das regelt, wem gehört der Ast, der drüber hängt und wem gehören die Äpfel, die drüber hängen? Ja, weil die meisten Streitereien in Nachbarschaft sind. Jeder möchte halt möglichst viel und möglichst weit. Und die Frage ist, wie weit gehen denn die einzelnen Interessen und wo muss man die hier wirklich abgrenzen? Und es hat auch eine Konfliktlösungsfunktion, das heißt, es versucht hier Ordnung zu schaffen und eine ganz wichtige Rechtssicherheit. Das heißt, wenn Sie jetzt vorsätzlich Leute schädigen oder vorsätzlich die Freiheit entziehen, egal in welchem Bereich, ist es rechtswidrig, dann braucht man nicht darüber diskutieren. Und das führt mich dann eben auch zum Abschließenden, zur Rechtsunsicherheit. Was wir vermehrt machen, mein Kollege Dr. Dinges ist eh auch hier, wir machen vermehrt auch Ethikberatung, Ethikboard, vor allem im Wiener Gesundheitsverbund wird das jetzt flächendeckend ausgerollt, wo mehrere Expertinnen an einem sozusagen einen Patientinnenbiografie, die gemeinsam besprechen. Und es gibt Fälle, da gibt es ganz klare Rechtssicherheit, ganz klare Rechtsrahmen, und da dann entsprechend zu schauen, was ist die medizinische Indikation. Also es gibt eigentlich drei Anwendungsfälle, entweder diskutiert man über die medizinische Indikation, bin ich dann eh die Falsche dort, oder man diskutiert über den rechtlichen Rahmen, das haben wir auch oft, oder wir diskutieren über die Entscheidungsfähigkeit der Patientin, ist die entscheidungsfähig oder nicht. Ja? Und natürlich umso eher jemand was entscheidet, was jetzt nicht unserem Mainstream entspricht, Schlagwort Zeugin Jehova, selbstbestimmt überzeugt, die es lieber in Kauf nimmt zu sterben als Fremdblut, ist für viele von uns, für mir ist es fremd zum Beispiel auch, ja. Aber das ist Autonomie und ich würde mir auch wünschen, wenn ich eine Mindermeinung habe in manchen Dingen, dass man meine autonome Entscheidung hier ernst nimmt. Wir haben ja die Studie gemacht auch zur Patientenverfügung, wo ich gesehen habe, viele Patientinnen mit ALS, die zunehmend gelähmt werden, die wählen genau den Tag ihres Todes. Die sagen, an dem Tag, wo ich nicht selber atmen kann, lehne ich jede weitere Behandlung ab und jede künstliche Beatmung. Und die aber, die sagen, ich möchte künstlich beatmet werden, auf die wird plötzlich massiv eingeredet. Ja. Es hat sich unglaublich schnell gedreht und haben gesagt, wieso willst du nicht diesen Zeitpunkt nutzen, da kannst du schön und gut sterben. Nachher dann hast du ein Login-Syndrom, du liegst vielleicht 6, 7 Jahre, kannst überhaupt nicht mehr kommunizieren, ganz furchtbar. Und da habe ich mir gedacht, wie schnell geht denn das? Ja? Wie schnell haben wir eine Vorstellung, woran wir wie sterben? Wie schnell maßen wir uns als Gesellschaft eigentlich auch sowas hier an? Ja? Und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, einen Schritt zurückzugehen. Autonomie heißt Unvernunft. Ich habe das Recht, jede lebensrettende Maßnahme abzulehnen, auch wenn das dem Gegenüber schwerfällt, wenn ich hier selbstbestimmt bin. Das heißt, wichtig ist, was möchte die Person? Freiheit und Autonomie ist auch Risiko, bedeutet auch Selbstgefährdung. Die spannende Frage ist immer rauszufiltern, eben wie weit ist sie entscheidungsfähig, und da hören wir dann ja noch einiges hier. Was braucht der Bewohner, die Bewohnerin, die Patienten, welche Ressourcen gibt es, was sind die rechtlichen Grundlagen, wo bewege ich mich, das ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, Sie können ja auch sagen, Sie machen was Rechtswidriges, ist auch in Ordnung, also sozusagen ich werte das nicht. Das gehen manche Leute bei Rot über die Kreuzung oder nehmen die Zeitung am Sonntag mal ohne zu zahlen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns dauernd so rechtskonform verhalten. Also, und ist auch Ihre Entscheidung, aber Sie müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Und dann ist die Frage, eben, welches Ziel möchte ich und welche Maßnahmen werde ich dann entsprechend hier ergreifen. Und insofern finde ich die Verrechtlichung in diesem Bereich, würde ich jetzt nicht so negativ sehen, weil es primär hier der Schutz ist der Autonomie. Und es ist ein großer Wandel einfach da. Es ist alte Menschen oder in diesem Bereich ist, glaube ich, auch schwierig, überfordernd für Angehörige, für Gesundheitsberufe. Ich bewundere jeden, der in diesem Bereich arbeitet. Und das Recht hat hier sozusagen eine gute Intention. Ja? Die will was Gutes tun, die will ihnen Rechtssicherheit geben, die will den Patientinnen und Bewohnerinnen bestmögliche Autonomie geben und versucht, die alle bestmöglich zu schützen. Und seien Sie sozusagen ein bisschen gnädig und warten Sie noch, bis das Heimaufenthaltsgesetz noch länger in Kraft ist und wir mehr rechtliche Sicherheit haben, dann wird das Ganze einfach schon mehr Routine. Und denken Sie immer an die Fälle, wo man das einfach wirklich missbraucht hat, diese Situationen, und Menschen hier massiv in ihrer Autonomie einfach auch missachtet hat. Und abschließend vielleicht noch, was ich jetzt hier ganz außen vor gelassen habe, sind natürlich die Kinder und Jugendlichen. Da ist das noch einmal viel komplexer, vor allem wenn das ganz kleine Kinder sind, weil die Autonomie der Eltern auch dazu kommt. Und da kommt dann eher Dr. Rainer Topf, der einer der ersten war, der Ethikboards eingeführt hat auch und wo wir auch schon immer gemeinsam gesessen sind. Und das hier natürlich dann noch einmal komplexer jetzt wird als die Situationen, die ich hier dargestellt habe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Sicherheit bringen und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Applaus